Der Waltathon 76 wird mitpräsentiert von Zuckerbomben Frühstücksflocken. Die Geschmacksexplosion.
Hi, I'm Bill Lacoste, lead producer for Fallout 76, and this is the Shock 2 Podcast.
Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Ein Podcast, der voll und ganz im Zeichen von Fallout 76 steht. Ich muss dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast am 5.6. auf. Ja, er wird aber ziemlich sicher erst am 12. Juni erscheinen. Der Grund sind diverse Embargos. Ja, wir stehen kurz vor dem großen Xbox Showcase, wo auch Fallout 76, das ist für euch jetzt nichts Neues, weil der war schon ein Thema sein wird. Ja, es wird da mehrere Newswellen geben in den nächsten Tagen und Previews und so weiter. Warum ich das alles weiß? Weil bei mir in der Leitung ist schon der Ben. Hallo Ben.
Servus.
Du bist nicht nur der, der Fallout 76 auch bei uns getestet hat und das Spiel wirklich auch noch spielt, sondern du hattest auch die Gelegenheit, in der letzten Woche vorab zum Showcase und zu dem, was uns jetzt in den nächsten Tagen noch erwartet, nach London zu fliegen, ins europäische Bethesda-Hauptquartier und hast dort einiges Neues gesehen rund um Fallout 76. Und bevor wir da jetzt drüber reden, ja, was da jetzt wirklich alles kommt, ja, bin ich mir sicher, ich hoffe jetzt, es hat jetzt noch keiner abgedreht, ja. Lass uns ein bisschen aufrollen, was Fallout 76 ist, ja. Warum das bei vielen zu Recht auch in Ungnade gefallen ist, ja. Jetzt aber durchaus interessant ist, das Spiel hat jetzt erst vor wenigen Wochen einen neuen Rekord an Spielern aufgestellt. Der Grund ist natürlich die Fallout-Fernsehserie bei Amazon Prime, aber auch es hat auch andere Gründe, warum das Spiel jetzt dann wieder doch beliebter ist als beim Release. Da hat sich wirklich vieles getan und es ist ja auch schon ein Zeitalter her, seit das Spiel erschienen ist. Fallout 76 ist nämlich am 14. November 2018 erschienen und ja, es wäre jetzt zu viel zu sagen, das war der größte Super-GAU in der Videospielgeschichte. Wir haben nachher auch Cyberpunk erlebt und noch viele andere Sachen und vor allem auch Spiele, die sich nicht erfangen haben, ja. Aber Fallout 76 hat sich erfangen, ja. Wir haben jetzt 2024, ja, 6 Jahre später und das Spiel läuft weiterhin, hat auch eine immer mehr wachsende Fanbase. Trotzdem frage ich mich, ist es überhaupt noch zeitgemäß das Spiel jetzt anzufangen? Was ist überhaupt Fallout 76? Lass uns ein bisschen drüber reden, was ist Fallout 76 und vielleicht auch, was ist Fallout 76 auf keinen Fall?
Okay, ja. Können wir nochmal von Anfang betrachten, ja. Also Fallout 76, eigentlich damals muss man sagen, ja im Grunde ein relativ gewagtes Experiment von Bethesda, weil anstatt sozusagen die bewährte Formel, die ja auch mit Fallout 4 immer noch sehr gut gegangen ist, auch wenn viele sagen, New Vegas und so weiter davor ist besser, bis zum gewissen Grad auch zurecht, haben sie dann einfach gesagt, okay, was wäre, wenn wir jetzt wirklich mal ein Multiplayer-Fallout machen? Wie könnten wir das angehen? Und das ist halt wirklich selbe Engine, selbe Optik, selbes Konzept, alles wie in Fallout 4 im Grunde, nur in einem neuen Areal und wir schauen uns an, welche Teile wir von dem Gameplay sozusagen verändern müssen, damit das Multiplayer tauglich wird. Und da gibt's halt viele Teilbereiche, die natürlich jetzt nicht eins zu eins übersetzbar sind, aber es ist halt doch relativ ähnlich in gewissen Teilen gewesen. Und einige dieser Änderungen, sage ich mal, haben bei vielen jahrelangen Fans oder auch neuen Spielern bis zum gewissen Grad halt nicht so gut angesetzt wie bei anderen. Und da gibt es halt viele Faktoren, die es komplex gemacht haben. Zum Beispiel, also ich glaube, einer der größten Kritikpunkte ist halt, also in Fallout 76, das spielt ja deutlich vor den meisten anderen Fallout-Teilen. Das ist wirklich, ich glaube, 25 Jahre, mal nicht, dass ich mich jetzt vertue, aber sowas in der Richtung, nachdem die Bomben gefallen sind, öffnet sich eben diese Vault 76 und die ersten Vault-Bewohner kommen raus und sollen halt jetzt die Überbleibsel der Gesellschaft wieder aufgreifen.
Und vor allem auch die Lage, glaube ich, einschätzen. Also ich glaube, das war ja so ein Kontrollbunker. Und wird ja auch erwähnt, wird ja im dritten und im vierten Teil ja auch erwähnt, dass dieser Bunker existiert und dass der eben ein Kontrollbunker ist, der die Auserwählten mal schon in die Oberfläche entlässt und mal schaut, ob da überhaupt was ist, was noch lebenswert ist.
Genau, da gibt's ja, das ist ein unglaublich verflochtenes Geschichtsnetzwerk, was sich durch alle Fallout-Teile zieht, und es spielen ja auch alle Fallout-Teile jeweils in anderen Bereichen von Amerika, und die sind halt alle verflochten, werden gegenseitig erwähnt. Es gibt viele, viele Geschichten auch in Fallout 76, die andere wieder referenzieren und umgekehrt. Also die ganze Enklave-Geschichte aus Fallout 3 hat sozusagen im Grunde ihre Anfänge in Fallout 76 und so weiter, und da kann man sich auch total reinfreaken. Aber der große Unterschied ist halt an diesem Punkt, und so wie sie es halt zumindest damals aufgezogen haben, ist halt kein einzig anderer Überlebender mehr gerade in diesem Bereich von West Virginia, wo man da eben rumlaufen kann.
Sprich, und du hast eine leere Welt.
Du hast im Prinzip eine leere Welt, wobei es ja Fallout-typisch auch jede Menge Roboter gibt, mit denen du noch interagieren kannst. Sie haben halt irrsinnig viel über so Voice-Aufnahmen, Radiosignale und solche Sachen und erzählen halt die Geschichte eher über das. Und für mich war das damals eigentlich trotzdem eine tolle Geschichte, weil ich habe das immer extrem geschätzt, halt diese so, ich hacke mich in einen Computer rein und erfahre dann mehr über die Umgebung, in der ich jetzt gerade bin, und war eigentlich nie jetzt der große Fan von, ich rede jetzt mit den Dialogoptionen mit den NPCs, aber das ist eben, da hat halt jeder seinen eigenen Geschmack, und die das vermisst haben, die haben das halt dann gar nicht mehr bekommen.
Jetzt hat das Spiel aber auch damals ja zum Release viele Bugs gehabt und war einfach, man kann es gar nicht anders sagen, für viele eine ganz große Enttäuschung.
Ja.
Anders als zum Beispiel Elder Scrolls Online, was ja da eher den Geschmack der Spieler getroffen hat und auch noch weiterhin ja auch supportet wird. Also sprich, war Fallout da ein bisschen im Hintertreffen. Aber Bethesda hat gesagt, okay, wir schauen, dass da was weitergeht, und haben halt versprochen, sie werden da supporten. Gab zahlreiche Erweiterungen. Wenn man jetzt drauf blickt, ja, ist ja doch zum Teil ein anderes Spiel. Nicht jetzt grundlegend anders, also sprich, wer ihm das Konzept überhaupt nicht gefallen hat, der wird dann nicht wirklich glücklich werden. Aber wenn du jetzt drauf blickst, ja, was hat sich da jetzt grob getan, wo man sagen kann, okay, deswegen sollte jemand, der vielleicht damals enttäuscht war, jetzt auf alle Fälle das Ganze nochmal installieren, ist ja auch im Game Pass drinnen und auch kostet ja auch nur ein paar Euro das Grundspiel, ja, sollte es nochmal installieren und mal draufschauen.
Ja, also sie haben irrsinnig viel gemacht, vor allem in den letzten 2 Jahren hatten die eine Frequenz an Updates, das war wirklich nicht ohne, und unter anderem eben auch nachgereicht, dass jetzt eben der Bereich der Appalachia, in dem Fallout 76 das Grundspiel spielt, jetzt auch einige lebendige tatsächlich NPCs aufweist, die einem auch Quests geben können im herkömmlichen Fallout-Sinne und so weiter. Also da wurde einiges nachgereicht. Es wurden einige Quality of Life-Verbesserungen gemacht und andere Dinge wieder etwas zurückgeschraubt. Ich sage mal, es gibt ein paar Konzepte, die sie im ursprünglichen Spiel so aufgegriffen haben, die einfach nicht so gegriffen haben und jetzt ein bisschen besser greifen. Aber ich würde trotzdem weiter sagen, wenn man mit dem ursprünglichen gar nichts anfangen konnte, weiß ich nicht, ob einen das jetzige glücklich machen wird. Es hat halt eigene Konzepte. Was man zum Beispiel, finde ich, immer positiv erwähnen muss bei dem Spiel, ist, dass man nicht diese typischen so toxischen GTA Online Multiplayer Situationen hat, wo halt irgendwelche überpowerten Spieler die ganze Zeit rumlaufen und einen nur umbringen. Es wird eigentlich vorwiegend oder fast ausschließlich ein kooperatives Spiel gefordert mit den Spielern gegenseitig, und mit den neuen Updates sind dann eben neue Gebiete noch dazugekommen, wo man dann halt mit diesen Vertibird Helikoptern, die auch in der Serie jetzt wieder vorgekommen sind, die normalerweise von der Brotherhood of Steel sehr viel verwendet werden, kann man eben sogar in andere Gebiete fliegen, nach Pittsburgh oder Atlantic City ist da eben als großer DLC noch dazugekommen, wo man sich eben dort umschauen konnte. Genau, und das sind, also ich denke, das sind einige zurückgekommen, aber in erster Linie ist natürlich der große Andrang jetzt nach dem riesigen Erfolg der Serie gewesen, wo einfach die Leute Lust hatten, etwas Neues zu spielen oder vielleicht etwa ein Fallout zu spielen, was noch nicht so probiert hatten und dann halt bereit waren, dem eine neue Chance zu geben. Und genau da rein kommt jetzt eben der große, also der größte DLC eigentlich bis jetzt, muss man sagen, mit Skyline Valley, der eben als erster DLC nicht eine sozusagen mit Ladezeiten verbundene Erweiterung ist, wo man in ein anderes Gebiet fliegt, sondern tatsächlich einfach direkt das Gebiet, in dem man im Hauptspiel schon war, um etwas erweitert. Das ist halt ziemlich einzigartig für Fallout, das hat es davor noch nie gegeben eigentlich. Also die DLCs haben eigentlich einen immer in ein anderes Gebiet geführt, wo dann eine Reise dazwischen war. In dem Fall ist es wirklich einfach die Karte wurde um diese Skyline Valley Region, also das ist in Amerika der Großteil davon ist die Shenandoah National Park Bereich erweitert und da kann man jetzt einfach mitten auf der Hauptkarte sozusagen dann runtergehen, sobald dann der volle Release kommt. Ich rede jetzt schon ins Spoiler-Territorium, aber an dem Punkt, wo wir das natürlich jetzt releasen, darf man das schon sagen, hoffe ich.
Ja, genau. Also wir dürfen alles erzählen. Wir erscheinen erst am 12. Juni, ja, nach dem Embargo. Sprich, wenn ihr das hört, könnt ihr auch auf die Shock 2 Webseite gehen. Da findet ihr auch ein schönes Preview vom Ben. Ich sag ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, es wird ein schönes Preview, denn der Ben hat wirklich ausführlich Zeit in London gehabt, hat Interviews führen können. Ihr habt die auch schon im Intro gehört. Da gab es also wirklich auch kompetente Gesprächspartner, die dem Ben hier Rede und Antwort gestanden sind. Ja, lass uns aber bitte nur ganz kurz, ja, dass wir da auch chronologisch von den Embargos nicht komplett durcheinander kommen, weil über Skyline dürfen wir eben ab dem 12. ab heute, wenn ihr das hört, reden, aber schon am 9. Juni, nämlich zum Xbox Showcase, da gab es ja auch schon eine Fallout 76 News und ich glaube, über die freuen sich auch viele. Gerade die jetzt die Fernsehserie gesehen haben.
Ja, genau. Das ist nämlich auch ein erstmaliges Ereignis in Fallout. Nämlich es gibt jetzt die Möglichkeit, zu einem Ghoul zu werden. Und finde ich sehr nett, wie sie es gemacht haben. Also mir wurde das eben jetzt schon einmal präsentiert. Aber der tatsächliche Release wird ja erst ist für Anfang 2025 geplant, meines Wissens nach. Schauen wir mal, wie es dann jetzt tatsächlich angekündigt wurde. Aber ja. Und tatsächlich ist das jetzt aber nicht eine spielbare Rasse, sondern ein Prozess, den der eigene Charakter durchmachen kann. Ab Level 50 meines Wissens hat man dann die Möglichkeit, über eine Questline selbst zu einem Ghoul zu werden und dann auf einen eigenen Fertigkeitenbaum, der halt auf diese Ghoul-Situation bezogen ist, sozusagen zuzugreifen. Und ja, also ich glaube, das wollten viele schon immer mal probieren und das ist schon ein sehr cooles Feature, ja.
Kann man das ein bisschen vergleichen mit in Elder Scrolls, wenn man Vampir wurde oder so?
Es ist, glaube ich, ziemlich genau diese Richtung, die sie da angehen.
Das
genau,
ist schon cool.
Ja, mit einer eigenen Gesellschaft von Ghulen, ja. In die man dann halt noch dadurch den Zugang bekommt und so weiter. Also genau, soweit ich das verstanden habe, ist das genau das Konzept, was sie da anstreben. Ja.
Allein deswegen sieht man schon, okay, es macht schon Sinn, wenn ihr nur annähernd was damit in Verbindung bringen könnt, euch jetzt mal Fallout 76 wieder anzusehen, weil noch dieses Jahr erscheint ja eben Skyline Valley, das ist ja wirklich schon in naher Zukunft, ja, und wir haben sogar jetzt schon einen Ausblick auf die weitere Zukunft mit der Ghoul-Klasse, also ich glaube, das ist durchaus interessant. Lass uns jetzt wieder springen zu Skyline Valley. Was erwartet uns da? Ja, also sprich, du hast eh schon gesagt, es wird erweitert einfach die Hauptkarte, ja, aber ist schön, dass es jetzt mehr gibt, aber gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die du jetzt auch hervorheben möchtest auch, wo du sagst, okay, holla, das ist wirklich schön, dass sie solche Quests oder solche Dinge jetzt eingebaut haben.
Ja, also es ist das Gebiet hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Charme, wird sehr dominiert von einer Ghoul-Gemeinschaft von elektrisch aufgeladenen Ghoulen und hat so einen deutlich stärkeren Horror-Einschlag als der Rest von Fallout 76. Es ist halt wirklich, also man hat Gewitterstürme mit rot, blutrotem Himmel, teilweise eine verlassene Menschen, in der kranke Experimente gemacht werden. Und es ist alles so ein bisschen mit diesem Wetterthema verflochten. Das zieht sich halt durch das ganze Gebiet, aber es gibt irrsinnig viele neue Bereiche, die man erkunden kann. Ich glaube, 12 neue Hauptquests gibt's, denen man nachgehen kann. Und die, ja, habe ich jetzt natürlich in meiner kurzen Playstation nicht alle ausprobieren können, aber einige der Gebiete schon gesehen. Und das ist schon sehr nett, was sie sich da alles ausgedacht haben. Und es ist halt schön, wie das einfach fließend übergeht und sich auch natürlich gleich verbindet mit dem, was im Hauptspiel bereits passiert ist. Also da hat man schon etwas, worauf man sich freuen kann, und die spannendsten vielleicht bis zu einem gewissen Grad Geschichten sind halt auch wieder diese Community-Events, wo die ja auch im Hauptspiel immer wieder stattfinden, wo halt dann alle motiviert werden, an einen gewissen Ort zu bekommen, wo man dann besonders gute Belohnungen bekommen kann, wenn man an einer größeren Schlacht teilnimmt. Und da kommen jetzt eben auch wieder zwei große dazu, die eben thematisch zu dem passen, also beide sehr wetterbezogen. Die eine ist eben, dass man eine Wettermanipulationsstation im Prinzip aufladen muss, indem man anstürmende elektrifizierte Ghule aufheilt. Und das ist schon ein relativ heftiger Kampf mit einem relativ kultigen Boss-Gegner. Will ich jetzt nicht komplett spoilern, aber ich sag mal, es ist etwas, was man so noch nie gesehen hat und relativ kultig auch war. Das ist die eine Version, also das eine Event, und das andere ist dann wirklich so für absolutes Late Game, dass man eben gegen gleich drei riesige Roboter kämpfen muss, die von Gehirnen betrieben werden und mit Blitzen um sich schießen. Also wir haben, da haben sie halt wirklich alle Tester zusammengefunden, mit natürlich von der Preview zurechtgestellten, überpowerten Charakteren, und wir haben trotzdem einige Zeit gebraucht, bis wir die klein bekommen haben. Also da ist wirklich etwas, wo man auch dann hinarbeiten kann, dass man das überhaupt schafft. Und genau, also das sind halt so einmal die, ich sag jetzt mal, gameplay-technisch netten Events, die kommen. Aber es ist auch, wie ich aus dem Interview mit Bill Cost eben rausgehört habe, sehr viel an coolen Geschichten auch geplant. Vor allem, was ich ja immer sehr nett fand, was sie, finde ich, in Fallout 76 zum Beispiel auch groß geschrieben haben, ist diese ganzen amerikanischen Folklore-Geschichten, also diese, wo es eben um so Kreaturen à la Bigfoot und so weiter geht, oder in zum Beispiel den Mothman, der in der Region der Tessa sehr bekannt ist, der eine komplette Questline in 76 hat. Und da kann man sich auch wieder einiges erwarten, weil da ist das Team auch bei ihnen immer sehr motiviert und dahinter. Was man sich aber halt nicht erwarten kann, und das muss ich halt auch schon vorab sagen, habe ich auch natürlich entsprechend gleich die Fragen gestellt, ist irgendeine Form von Inhalten, die sich auf die Serie beziehen. Also da sind sie wirklich sehr strikt im Sinne von, das spielt im selben Franchise, das spielt in derselben Welt, aber es ist die Geschichte 200 Jahre davor, und sie sehen das halt als, wir haben unsere treue Community, unsere treuen Spieler, die erwarten sich, dass wir das weiterführen und jetzt nicht wegen dem Erfolg der Serie jetzt alles über den Haufen werfen und plötzlich alle die Charaktere da irgendwie reinbringen oder sowas.
Also aber es kann zum Beispiel der Bunker kann erwähnt werden oder solche Dinge. Das glaube ich.
Genau.
Also solche Dinge kann ich mir durchaus vorstellen. Oder es gibt ja auch einen Charakter, der damals schon gelebt hat.
Das habe ich sogar spezifisch gefragt, ja, weil also, ich mir nämlich gedacht habe, vielleicht bringen sie den ja rein. Der Ghoul, der Cooper Howard, der über 200, also quer durch den gesamten Krieg gelebt hat. Aber kann man sich leider anscheinend aktuell auch nicht erhoffen, dass man irgendwie über den stolpert.
Ich würde das aber noch nicht komplett abschreiben, ganz ehrlich. Ja. Also halt, sie wollten natürlich wahrscheinlich auch jetzt zum Release nicht, aber das heißt ja nicht, dass irgendwann nicht eine Quest kommt oder
absolut.
So.
Absolut, und wer weiß, vielleicht dann in der Ghoul-Erweiterung zum Beispiel würde er ja auch noch sehr gut reinpassen und vielleicht sieht man ihn ja da, aber für jetzt.
Das ist, glaube ich, auch eine Trumpfkarte. Also so wie gesagt, sie haben jetzt am 9. eine Ankündigung, sie haben jetzt am 12. dann die Welle von Previews und Ankündigungen rund um die neue große Erweiterung und ja, man will sich ja dann andere Karten und Ankündigungen, und das ist ja auch ein Schauspieler, der dann auch einen Trailer machen kann und nicht spricht dagegen. Aber ich glaube schon, dass das getrennt ist, ja, aber ist auch gut, spielt ja deutlich später. Aber sie haben ja auch immer gesagt, es ist alles Kanon und es ist alles absolut ineinander verflochten und auch 76 gilt da in den Kanon hinein, genauso wie die Serie, aber ja, man braucht sich da nicht viel erwarten. Das Einzige, was ich mir erwarten kann, irgendwann, dass halt schon da Hinweise gibt auf den Bunker oder eben auf Charaktere, die
ja
schon
gelebt haben. Eine Kleinigkeit gibt es ja schon, man kann sich ja in diesen Cash Shop, in diesem Atomic Shop, wo man ja entweder sich mit echtem Geld oder erspieltem Geld Sachen kaufen kann, kleine Accessories kaufen kann, da kann man sich schon den Rucksack von der Lucy kaufen, weil das ist halt einfach dann ein, ich glaube Volt 33, wo sie herkommt, Rucksack mit dem drauf, das kann natürlich jederzeit irgendwo aufkreuzen und beißt sich deswegen nicht mit der Welt. Aber ja, also ich gebe dir recht, früher oder später kann da auf jeden Fall noch was kommen, aber war schon ein sehr konkretes Statement, so wir sind unsere eigene Identität, wir haben unsere eigenen Fans und so.
Das eine widerspricht sich ja da überhaupt nicht. Das ist ja sehr schön. Gab es sonst irgendwelche spannenden Sachen, die er da verraten konnte?
Einige, sage ich jetzt mal, angedeutete Sachen, wo man gemerkt hat, dass das jetzt noch nichts Konkretes ist, aber mit den, also diese ganze, sagen wir mal, diese Kryptiden, wie sie sie immer nennen, also das sind halt diese verschiedenen leicht mutierten Wesen, die dann halt irgendwie auch durch den Atomkrieg eben sich verändert haben und zu dem geworden sind, wovon die Leute vorher irgendwie Angst hatten. Da hat er halt irgendwie so angeteasert, dass sogar sein könnte, dass mal in Zukunft irgendwo eine neue, eine Fraktion ist, die komplett auf denen aufbaut und so weiter, die man sich gut vorstellen könnte. Er hat auch angeteasert, dass durchaus Pläne sind, die nächsten Erweiterungen ähnlich zu machen, also das Gebiet wirklich, das Hauptgebiet sozusagen zu erweitern und dann in die andere Richtungen zu gehen. Wenn man sich die amerikanische Karte so anschaut, dann gibt's da ja von New Hampshire bis Hamptons und alles Mögliche, könnte man ja noch in die Richtungen auch gehen, was noch so fußläufig erreichbar unter Anführungszeichen wäre, wo es noch Sinn machen würde. Also in die Richtung geht auch einiges. Und ja, sie haben ja jetzt auch in dem jetzigen DLC bereits zum Beispiel mit diesen Terror-Truthähnen im Prinzip schon mal wieder eine ganz neue eigene Form von Monstrosität eingebaut. Die sind auch wirklich sehr kultig, so im Sinne von einer Art Raptor-Truthahn-Kombination mit dazu passendem Sound-Sample, also das lässt einem wirklich ein bisschen das Marker starren, wenn man das hört und dann aber gleichzeitig dieses lächerliche Truthahn-Geräusch reingebracht ist, schon sehr kultig wieder. Ja.
Sehr cool. Ja, ich glaube, der ein oder andere da draußen wird sicher jetzt schon am Install-Button klicken und sagen, okay, dann schaue ich mir mal Fallout 76 doch nochmal an. Ich glaube, das kann sich durchaus lohnen. Also ich glaube, da ist wirklich viel passiert und wenn man da einigermaßen auch mit dem Genre was anfangen kann, ja, also das hat einen Grund, warum da die Spielerzahlen so hinaufgeschnellt sind. Ich bin gespannt, was sonst Fallout-mäßig in nächster Zeit sich tun wird, ja, ob da doch jetzt noch ein Remaster vom dritten Teil vielleicht dann angekündigt wird in den nächsten Tagen oder vielleicht schon angekündigt wurde, wenn wir jetzt aufnehmen. Ja. Und natürlich irgendwann ein Hauptteil kommt. Also da, auch der wurde jetzt inzwischen schon bestätigt, ja, eigentlich zwanghaft bestätigt sogar, weil da so oft nachgefragt wurde, dann natürlich im Zuge des Release der Fernsehserie. Ne? Dot Howard war doch da, wie beim Alexander, ja auch Interviewpartner zur Serie. Und natürlich fragt man ihm dann auch, ja, was ist jetzt, wann kommt das nächste große Fallout? Aber bis dahin, ja, und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus, ja, wird Fallout 76 da natürlich eine Möglichkeit sein, neue Inhalte im Fallout-Universum zu erkunden.
War auch eine meiner Fragen, nicht geplant, dass sie da irgendwie langsamer werden. Also sie haben jetzt aktuell die Frequenz, dass sie einmal im Jahr einen großen DLC rausbringen, der eben ein neues Gebiet bringt, und das wollen sie auch weiter so aufheben, und dazwischen sind dann halt immer zwei, drei kleinere, die einfach nur ja Erweiterungen mit Rüstungen, Waffen, Stories und solchen Sachen in die bereits bestehenden Maps reinbringen. Aber genau, diese Frequenz wollen sie auch weiter aufrechterhalten. Also sozusagen, bis dann irgendwas Größeres kommt, wie du sagst, wenn man sich damit abfinden kann, dass es sich halt ein bisschen anders spielt als die anderen Fallout-Teile, dann kann man da, glaube ich, schon noch lange Zeit Spaß haben, ja.
Absolut. Ja, und ich denke mal, solange sich das rechnet und da genug Leute Geld einwerfen, sowohl in dieses Hauptspiel holen, als ich glaube, es gibt ja dann die Möglichkeit, da diverse Dinge ja im Spiel lang zu kaufen. Generell, lass uns dann noch vielleicht drüber reden. Ja, wenn ich jetzt anfangen möchte, Fallout 76 zu spielen, weil mich der Ben komplett begeistert hat hier im Podcast, was kostet mich das, wenn ich da starten möchte? Ich habe, wie gesagt, das Hauptspiel und ich glaube auch die Erweiterungen sind im Game Pass drinnen. Ja, sonst habe ich kurz nachgeschaut auf Steam und so weiter. Gibt es immer wieder Sales unter 5 Euro, dass man das Spiel sich holt. Einmal nur das Grundspiel. Was kostet mich das, wenn ich das dann länger spielen möchte?
Also ich habe mich bis jetzt tatsächlich noch nicht gezwungen gefühlt, irgendwas einzuwerfen. Es gibt viele coole, sagen wir mal, Erweiterungen, die halt einfach optischer Natur sind. Es gibt auch ein paar, die einem das Spiel leichter machen. Ist natürlich eine Frage, ob man das will. Aber im Endeffekt finde ich es nicht unbedingt notwendig. Also soweit wie ich es jetzt gespielt habe ich mich dazu noch nicht gezwungen gefühlt. Es gibt eine Sache, die man sich halt überlegen kann, die halt ein bisschen, sagen wir mal, grenzwertig ist, dass es halt auch ein Abo-Modell gibt mit diesem Fallout First. Und das ist leider zwangsläufig notwendig, wenn man vehement nicht mit anderen spielen möchte, was ich auch gut verstehen kann. Also wenn man sozusagen seine eigene Welt haben möchte, indem man nur seine Freunde einlädt, dann muss man dieses Abo bezahlen. Das kostet auch, glaube ich, will ich jetzt nichts falsch sagen, ich glaube 15 Euro im Monat oder so, ist auf jeden Fall jetzt nichts. Und das ist aber notwendig, sonst wird man halt immer zufällig mit anderen Spielern zusammengeworfen. Verstehe ich, wenn man da...
Aber hast du dann einen Privatserver eigentlich, ne? Oder...
Genau, das ist im Prinzip ein Privatserver, und da muss man natürlich auch dann dazu sagen, ja, in anderen Spielen jetzt von Ark bis weiß nicht was, zahlt man Ähnliches bei Nitrado für einen Privatserver, ist aber natürlich trotzdem, vor allem man könnte es ja auch irgendwie am eigenen PC hosten und so weiter, das, ja, aber gut, das sind halt so grenzwertige Entscheidungen, die vielleicht auch nicht unbedingt von den Entwicklern selber getroffen wurden, aber... Ja, also das ist leider etwas, was man dazu sagen muss, wenn man allein spielen will, dann ist das notwendig. Ansonsten, ich habe bis jetzt immer nur nette, hilfreiche Mitspieler gefunden in dem Spiel. Also ich finde, die machen das schon sehr gut. Von dem her, ja, das muss dann jeder für sich entscheiden.
Ja, ja. Nein, ich denke auch, ja, und solange da genug reinwerfen, allein deswegen rechnet sich dann die Entwicklung. Um das geht's ja. Es muss ja irgendwer die fortlaufende Entwicklung ja dann finanzieren. Das ist das Problem bei den Spielen.
Genau, die DLCs sind nämlich alle gratis, sollte man ja vielleicht auch so dazu sagen. Das ist auch nicht so typisch, aber genau, ja.
Also genau. Ich habe jetzt kurz nachgeschaut, also die Mitgliedschaft kostet 120 im Jahr oder eben 15 Euro im Monat. Mhm. Und du bekommst eben den privaten Server mit unbegrenzten Speicherplatz, aber eben auch diese Ingame-Währung und. Also es ist so eine ganze Liste, was du dann im Abo dann dazu bekommst. Das kannst du wahrscheinlich einzeln dann auch kaufen, bis auf den Server.
Genau,
die Ingame-Währung. Ja, aber so wie du sagst, man kommt auch so gut durch. Und vielleicht ist es gerade ein Reiz, weil, hey, du bist in der Endzeitwelt, wo das Leben hart ist. Ja, da sollte man sich nicht mit Geld das dann irgendwie verschönern, dass es schneller geht, ne?
Keine Ahnung. Ja, genau. Also,
nein, wie halt aber durchaus spannend, dass ein Spiel, was eben 2018 erschienen ist, mit so einem Shitstorm dann eigentlich zu tun hatte. Ich kann mich erinnern, die Einführung von diesem Abos war ja auch irgendwie ein ganz schlechtes Timing, weil gleichzeitig ist irgendein anderes wichtiges Ding verschoben worden und sie haben aber trotzdem das Abo eingeführt und also es war alles nicht ganz rund, was da passiert ist bei Fallout 76, aber so wie du sagst, gerade in den letzten 2 Jahren eigentlich nur positive Meldungen mehr rund um Fallout 76 und gerade jetzt dann durch in den letzten Wochen mit der Fernsehserie, mit den Rekordzahlen von neuen Spielern, was natürlich wichtig ist, weil wenn du dich einloggst und hast keine neuen Spieler, ist halt auch blöd, aber das ist, die Gefahr ist da auf alle Fälle gebannt und eben jetzt auch den neuen Inhalten, die ja sehr vielversprechend klingen, ja, auf alle Fälle etwas. Ja, wenn ihr es im Game Pass habt, schaut es euch mal an. Egal ob am PC oder auf das Xbox.
Genau.
Dass ich es rausbringe.
So. Ja, ist ja nicht viel verloren. Einmal reinschauen, kann nicht schaden. Ich als doch sehr, sehr jahrelanger Fallout-Veteran finde es bis heute sehr gut, muss ich sagen.
Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben einen schönen Bogen geschlagen. Gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest, bevor wir noch ein bisschen über London plaudern? Weil da müssen wir natürlich plaudern, wenn du schon in London warst. Vor allem, du bist auch voll Nerd, also sprich, irgendwas Nerdiges wird schon passiert sein.
Ja, also vielleicht ein bisschen einfach über das Office, in das wir das dort gegangen sind. Ja. Weil das hätte wirklich kultiger kaum sein können, muss man sagen. Also ich glaube, es ist vorwiegend für Marketing-Sachen vorgesehen. Es waren halt gewisse Bereiche abgesperrt, wo halt, glaube ich, normalerweise die Leute sitzen, weil die Bereiche, in denen wir waren, das war einfach, als ob man mitten in eine Vault hineingeht. Also wirklich inklusive den Wänden mit den Türen und Postkästen vor Eingängen und gefakten Gras am Boden und sämtliche Räume mit diesen Metallnieten und Röhren und allem gemacht. Also das ist unglaublich kultig. Dann das Essen, also wir haben dann halt auch ein Mittagessen bekommen, was komplett thematisch gepasst hat, inklusive sämtlichen Speisen, die es halt in, die man einfach so aus dem Fallout-Universum kennt von Blanco.
Hast du Fotos gemacht?
Ja, jede Menge. Blanco Mac and Cheese, Sugar Bombs, diese Torte mit dem Wackelpudding obendrauf, die jetzt in der Serie vorgekommen ist, alles.
Also ich sag das jetzt einmal, ja, wenn ihr den Artikel öffnet, gibt's auch Fotos vom Event.
Kann ich dazu machen.
das macht der Ben. Ich glaube, jetzt wollen alle sehen, wie der Wackelpudding ausschaut und so. Und die.
Ja.
Sehr schön. Nein, cool. Also gerade das reißt dich natürlich dann noch mehr rein in so ein Event. Das kenne ich, ja.
Ja, also das haben sie schon sehr gut gemacht.
Sehr cool. Ja, dann lass uns doch sonst über London reden. Du warst hier gleich einige Tage in London, konntest auch ein bisschen Freizeit genießen. Gab es irgendwas, was du Nerdiges gemacht hast, wo du sagst, das möchtest du mit den Hörern teilen? Irgendein Tipp vielleicht für alle, die jetzt in den nächsten Monaten vielleicht einen London-Urlaub planen?
Genau, also natürlich, wenn ich schon mal dort bin, in den Forbidden Planet dort unter anderem geschaut. Das ist eben so absolute Nerd-Mecker-Store, riesig groß mit 2 Stockwerken. In den einen gibt's halt alles von Figuren über Accessories, was man auch immer man haben möchte. Der untere Teil nur mit Graphic Novels und Comics eben voll. Also
Brettspiele sind auch unten.
Ja, genau, also ich hätte mich am liebsten eingedeckt, bis dass mein Gepäck platzt. So viel Platz hatte ich dann zum Glück nicht mehr.
Das ist immer mein absolute Pflicht in London, ja. Wenn ich mein Hotel buche, muss es in 10 Minuten Gehweite von Forbidden Planet sein.
Ja.
Weil die haben auch ziemlich lang offen, dann kann man auch 2-mal am Tag hinschauen. Einmal in der Früh und dann vielleicht noch kurz vorm Schlafen gehen nochmal.
Ja, na, es ist wirklich ein Traum dort. Wir waren auch in dem Disney Store, der ist auch riesig groß und hat gigantische Figuren. Also es zahlt sich aus, einfach nur durchzugehen, selbst wenn man nichts kauft. Also was solche Sachen betrifft, gibt's dort auch mehr als genügend, sage ich einmal. Wir haben uns unter anderem auch ein Theaterstück angeschaut, das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, halt zu Spirited Away oder Chihiros Reise ins Zauberland, wie es auf Deutsch heißt. Da gibt's eine Theatervorstellung exklusiv in London, die aber ausschließlich von japanischen Schauspielern gespielt wird und auch in Japanisch gesprochen wird. Und das lösen sie auf eine, finde ich, sehr charmante Art und Weise, wo sie in das Bühnenbild eingebaut, so Bildschirme haben, die wirklich zeitgleich, während die Schauspieler das sprechen, dann die Übersetzungen sozusagen einblenden. Das heißt, man kann sich das anschauen, man kann die Übersetzungen auch ignorieren, wenn man es sich einfach nur so gibt, wenn man die Geschichte eh schon kennt, oder man kann es eben daneben lesen. Und mit Geschichte tatsächlich eh schon kennt, noch vielleicht dazu gesagt, das ist wirklich jede einzelne Szene aus diesem Film, also aus diesem Ghibli-Meisterwerk, ja, eins zu eins nachgebaut.
Also wahrscheinlich sogar sinnvoll, sich dann den Film ein, zwei Mal vorher nochmal anzusehen, weil dann kann man sich die Untertitel halt zum Teil zumindest sparen und kann sich halt mehr wahrscheinlich auf die Schauspieler einlassen.
Genau, also wenn man möchte, dann hilft das auf jeden Fall, weil es ist wirklich jeder Satz an der Stelle, wo er sein soll, jede Szene, so wie sie sein soll. Und da haben sie halt dann irrsinnig nette Möglichkeiten gefunden, das eben über das Bühnenbild darzustellen und so. Also ich war wirklich absolut begeistert, wenn man irgendwie die Chance bekommt, das noch zu sehen. Im London Coliseum wird das gespielt, und das kann ich nur jedem, der irgendetwas mit den Studio Ghibli-Filmen anfangen kann, wärmstens empfehlen. Sämtliche Schauspieler einfach absolut fantastisch. Und gibt's natürlich auch viele Statements darüber, wie schön das ist, dass eben so ein japanisches Stück mit japanischen Schauspielern in London heutzutage einfach abgehalten werden kann und seine Fangemeinschaft findet. Das ist halt auch etwas, was man jetzt nicht immer so für selbstverständlich sehen hätte können. Und ja, also irrsinnig cool. Ich wäre ja gern fast nach einer Woche länger geblieben und hätte mir die ganzen Theaterstücke von Harry Potter über jeden
Zurück in die Zukunft. Film.
Zurück in die Zukunft gibt's einen, ja. Man sieht halt auf jedem zweiten Doppeldeckerbus irgendeine Werbung, die einen schon wieder reizt, sich ein anderes Musical oder Theaterstück anzusehen.
Zurück in die Zukunft muss man unbedingt noch anschauen in London, weil ich habe mit Florian auch drüber gepodcastet, den findet auf Shock 2 auch ein Review zum Musical von Zurück in die Zukunft, ja, was super Klickraten hat, weil es gibt kaum Reviews zu diesem Musical in deutscher Sprache. Und da hat sich der Florian im Podcast erzählt, wie cool die Effekte sind in dem. Also sie haben sich echt einiges überlegt, und das muss ich mir mal anschauen. Drum auch die Frage, ja, wenn ja jemand sagt, boah, großer Ghibli-Fan, das will ich unbedingt sehen. Kannst du sagen, weißt du, wie lange es das in London spielt? Weil oft ist das ja dann immer blöd, weil dann plant man irgendwie im August so nach London zu fliegen, und dann ist es weg.
Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, es ist jetzt noch 3 Monate, aber müsste ich jetzt nochmal schauen, wie lang es genau ist. Also ja, auf jeden Fall sicherheitshalber nochmal checken, wie lange es tatsächlich geht. Es ist schon eine sehr aufwendige Produktion, also sie werden es jetzt nicht sofort wieder aufhören, sonst würde ich es jetzt gar nicht erwähnen, aber genau, also man hat, glaube ich, noch eine realistische Chance, dass man sich's anschauen kann. Ich werde das nachreichen, wenn ich es jetzt nicht auf die Garen finde.
Ich bin schon auf der Webseite, ich sehe es jetzt auch nicht, aber es ist auf alle Fälle, steht nicht dort irgendwie noch schnell sein, sondern man kann einfach buchen.
Ja.
Ja.
Genau. Also
April bis Juli.
Okay.
Vielleicht wird es aber verlängert. Solche Sachen werden dann oft zumindest einen Monat noch verlängert, aber zumindest schnell sein. Aber man kann im Moment noch Karten buchen. Es ist nicht alles ausverkauft, wie es ausschaut.
Ja. Ja, die Reise war ja jetzt auch relativ, sagen wir mal.
Aber ich sehe gerade Fotos davon.
Boah, ja.
Das schaut. Ja. Und die haben schon im Herbst 2020 die Gruppe Mein Nachbar Totoro aufgeführt.
Voll. Und das finde ich auch sehr schade, dass ich schon verpasst habe.
Ja, dementsprechend also die haben anscheinend da einen Exklusivdeal mit Ghibli und können da die Sachen umsetzen. Sehr schön, schöner Tipp, ja. Vor allem ganz was anderes als Fallout.
Ja, das stimmt. Ja.
Fein, das ist wirklich schön. Ben, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich freue mich auf deinen Artikel. Wie gesagt, der wird auch dann am 12. verfügbar sein. Sprich, wenn ihr das hört, ist er online. Ja. Und ansonsten gab es ja auch schon die Ankündigung am 9. Und dir, ja, sage ich vielen Dank, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
Ja, wie immer gerne, und ciao, servus.
Bis dann, tschüss.
Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community und erhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.
Für alle, die gerade erst einschalten, wir befinden uns in Stunde 10 unserer Berichterstattung zum Voltathon 76 Live. Unsere Leitungen sind offen und, oh, da haben wir auch schon einen Anrufer.
Das ist Harry aus Skyline Valley. Er geht mit der ganzen Familie in den Volt 76.
Was sagt man denn dazu? Skyline Valley. Ein wunderschöner Landstrich mitten im Herzen von Shenandoah.